Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Tja, und es war ein Tag der Abschiede. John Bercow hatte seinen letzten Tag als Sprecher des britischen Unterhauses. Auf seine legendären Order-Rufe müssen wir künftig verzichten. Und auch auf diese Stimmen hier müssen wir ab sofort verzichten.
Ich bin in dieser Partei, weil ich was Großes im Kleinen immer gesehen habe. Im Fortschritt, ganz konkret für Millionen von Menschen. Deswegen habe ich den Mindestlohn durchgesetzt. Wie verrückt doch mal!
Wir müssen raus ins Leben. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
Andrea Nahles und Sigmar Gabriel, beide waren mal SPD-Vorsitzende. Beide hielt ihre Partei irgendwann für verzichtbar. Jetzt verlassen sie den Bundestag. Eine, die ihnen wohl gern nachgefolgt wäre im Amt, bleibt aber auch heute bei ihrer Entscheidung, nicht für den SPD-Vorsitz zu kandidieren. Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey. Auch wenn seit gestern klar ist, dass sie diesen Titel behalten darf. Dazu gleich ein Interview mit dem Politikwissenschaftler Martin Florak. Biobauern und Greenpeace sind damit gescheitert, die Klimaziele von der Bundesregierung einzuklagen. Außerdem Fusion in der Autobranche. Fiat Chrysler und Peugeot Citroën gehen zusammen und Opel muss wieder einmal zittern. Das und mehr in diesem Journal vor Mitternacht mit Rainer Brandes. Herzlich willkommen. Wir beginnen in Washington. Dort haben die Demokraten heute dafür gesorgt, dass das Leben für Donald Trump wieder ein kleines bisschen unangenehmer wird. Sie haben im Abgeordnetenhaus entschieden, dass sie künftig Zeugen in der Voruntersuchung für ein Amtsenthebungsverfahren öffentlich vernehmen werden, also live im Fernsehen. Warum? Das erklärt Martina Butler.
Die Mehrheit im Repräsentantenhaus steht. Ab jetzt kann ganz Amerika zuhören, wenn Zeugen befragt werden, ob Donald Trump sein Amt als US-Präsident missbraucht hat oder nicht. Adam Schiff, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, sagt, warum seine Partei, die Demokraten, sich die Voruntersuchung für ein Impeachment-Verfahren nun absegnen lassen.
This resolution sets the stage for the next phase of our investigation.
Mit dieser Abstimmung wird die nächste Phase unserer Untersuchung eingeleitet. Nun kann die amerikanische Öffentlichkeit aus erster Hand die Aussagen von Zeugen hören. Wir werden unsere Arbeit weiter mit der gebotenen Seriosität angehen. Das ist unsere Pflicht. Niemand steht über dem Gesetz.
Die Republikaner schäumen. Dabei wurden sogar Zugeständnisse gemacht, die Trump entgegenkommen. Seine Anwälte können künftig bei Anhörungen dabei sein. Aber die Konservativen sagen, das ganze Verfahren sei ein großer Schwindel. Sie stellen sich gut ein Jahr vor der nächsten Wahl vor ihren Präsidenten. Der Fraktionsführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, Steve Scalise, wettert vor der Abstimmung.
Wenn Sie sich diese Resolution angucken, sieht man, wie einseitig, wie sehr das im Sowjetstil angelegt ist. Dies sind die USA. Zieht keinen vergifteten Prozess durch, wie er in diesem Antrag angelegt ist. Das muss abgelehnt werden.
Trump verteidigt sich über Twitter. Die Untersuchung sei ein Scherz, der den Börsen schaden würde. Und das sei die größte Hexenjagd in der amerikanischen Geschichte. Die Republikaner schimpfen, die Opposition wolle nur Trump aus dem Weißen Haus vertreiben. Ross Spano, Abgeordneter aus Florida.
Wenn hier heute mit Ja abgestimmt wird, ist das eine Zustimmung für einen Prozess, der bereits ein Totalschaden ist. Es ist ein Coup, der darauf angelegt ist, einen US-Präsidenten des Amtes zu entledigen.
Jim McGovern von den Demokraten versichert, das Verfahren sei nicht vergnügungssteuerpflichtig und er sei nicht von persönlichen Motiven getrieben.
Auch wenn ich oft anderer Meinung bin als unser Präsident und seine Politik, seine Tweets und seine Rhetorik, zutiefst ablehne, wollte ich nie, dass unser Land an diesen Punkt kommt. Ich habe keine Freude an diesem Vorgang. Wir sind hier nicht aus parteipolitischen Gründen, sondern weil die Fakten uns dazu zwingen.
Auch die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, verteidigt das Vorgehen. Die Demokraten würden nur ihre Aufgabe als Kontrollorgan ausüben.
So what is at stake?
Worum es geht? Unsere Demokratie. Wofür kämpfen wir? Unsere Demokratie für die Bürger zu verteidigen. Die Demokraten wollen die Amerikaner überzeugen, dass sie gute Gründe haben zu überprüfen, ob es hinreichend Beweise gibt, um ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Die letzte Entscheidung darüber, ob ein Impeachment-Verfahren offiziell kommen wird, soll noch dieses Jahr fallen.
Aus Washington berichtete Martina Butler. Franziska Giffey darf sich weiterhin Dr. Franziska Giffey nennen. Das hat die Freie Universität Berlin entschieden. Mag sein, dass ihre Dissertation die Wissenschaft nicht wirklich vorangebracht hat, aber betrogen hat sie nicht. Wegen dieser Prüfung hatte die Bundesfamilienministerin darauf verzichtet, für den SPD-Parteivorsitz zu kandidieren. Und dabei bleibt sie auch, was manche Genossinnen und Genossen schade finden, berichtet Frank Kapellan.
Sie wirkt erleichtert, natürlich. Als sie am Morgen in Mainz einen Vertrag über die Stärkung von Kitas in Rheinland-Pfalz unterzeichnet, dass das ein Freispruch zweiter Klasse sei, davon möchte sie nichts wissen. Die Freie Universität hat sie gerügt, sie habe nicht sorgfältig genug gearbeitet und doch habe sie eine eigenständige Promotion hingelegt. Den Doktortitel führt sie zurecht, so das Fazit. Nur das zählt für Franziska Giffey.
Mit dieser Klarheit kann ich meine Arbeit als Bundesfamilienministerin weiter fortsetzen. Und das werde ich auch mit großer Freude und mit Engagement, so wie in den letzten vergangenen Zeiten der Amtszeit, auch weiter gerne machen.
Wie sehr sie das Plagiatsverfahren belastet hat, daraus machte die 41-Jährige nie einen Hehl. Giffey ist eine der wenigen Hoffnungsträgerinnen der angeschlagenen Sozialdemokraten. Viele in der Partei hätten sie sich als Kandidatin für die Nahles Nachfolge gewünscht. Die frühere Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln gilt als Menschenfischerin. Sie hätte das Zeug gehabt, der angeschlagenen SPD ein frisches Gesicht zu geben. Nah bei den Menschen will sie sein, ihre Art kommt an. Deshalb wäre sie nach Ansicht vieler Genossen die optimale Besetzung gewesen. Jung, weiblich, dazu noch aus dem Osten, alles, was die Partei braucht, meinten ihre Fans.
Sie wäre eine von denen, die natürlich dafür in Frage kommt.
Hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke oft betont, er ist einer ihrer Förderer. Giffey wurde gedrängt, sie wurde gefragt. Juso-Chef Kevin Kühnert oder Vizekanzler Olaf Scholz galten als denkbare Partner. Doch sie wollte das Risiko nicht eingehen, sich mit aberkanntem Doktortitel zur Wahl um den Parteivorsitz stellen zu müssen. Jetzt, da sie den Titel behalten darf, hätte es theoretisch noch eine Hintertür gegeben. Ungeachtet des Votums durch die SPD-Mitglieder wäre eine Kandidatur auf dem Parteitag Anfang Dezember noch möglich gewesen. Giffey beendet solche Spekulationen heute umgehend.
Also zunächst mal will ich sagen, es gibt hier ein ganz klares, transparentes Verfahren. Wir haben zwei Teams, die sind in einem ganz klaren Mitgliedervotum auch in die Stichwahl jetzt gewotet worden. Und ich habe mich am Anfang des Verfahrens ganz klar entschieden, aus den besagten Gründen nicht anzutreten. Und zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens kann ich Ihnen sagen, werde ich auch bei dieser Entscheidung bleiben.
Axel Schäfer, Bundestagsabgeordneter aus NRW, hatte sich etwas anderes gewünscht und Scholz Partnerin Clara Geiwitz wie Giffey aus Brandenburg dazu aufgefordert, zugunsten der Familienministerin zu verzichten. Für ihn wäre das Duo Scholz-Giffey das überzeugendste Team. Das geht nicht, so etwas gehört sich nicht, hält Malu Dreyer, kommissarische SPD-Vorsitzende, am Vormittag dagegen.
Franziska Giffey und ich, wir sind uns absolut einer Meinung, dass es einfach wirklich total unangemessen ist, eine Kollegin ein Stück herabzuwürdigen und eine andere vorzuziehen. Das geht nicht. Wir haben mit einer sehr, sehr kompetenten Kollegin zu tun. Frau Giffey kennt sie noch besser als ich und das ist wirklich überhaupt nicht angemessen.
Nicht angemessen findet die Übergangsvorsitzende der SPD, Malu Dreyer, die Idee, Franziska Giffey in das Rennen um den SPD-Vorsitz einzuwechseln, Frank Kapellan berichtete. Aber die Frage ist ja berechtigt, wäre Franziska Giffey vielleicht die bessere SPD-Vorsitzende? Diese Frage kann ich jetzt Martin Florak stellen. Er ist Politologe an der Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Brandes.
Ja, wäre Franziska Giffey tatsächlich die bessere Kandidatin?
Ja, möglicherweise, das werden wir nicht erfahren, denn sie wird in der Tat in dieses Rennen nicht mehr einsteigen können. Insofern erübrigt sich die Frage. Aber es ist ja auch noch ein anderer Posten zu vergeben in der SPD auf absehbare Zeit, für den dann möglicherweise Frau Giffey wieder ins Rennen einsteigen kann. Denn die Frage der Kanzlerkandidatur stellt sich ja dann möglicherweise auch nochmal. Und da wiederum spricht eigentlich nichts dagegen, dass sie da möglicherweise ihren Hut in den Ring wirft. Weder der Zeitplan noch das unabgeschlossene Verfahren um ihre Doktorarbeit. Das wäre dann sozusagen eine zweite Option und möglicherweise hätte das auch eine ganze Reihe von Vorteilen, weil man vorher nicht als Parteivorsitzende verbrannt worden ist. Denn die ganze Spekulation jetzt aktuell setzt ja auch darauf, dass Frau Giffey in diesem Posten was hätte bewegen können und nicht möglicherweise genauso verbrannt worden wäre wie viele andere Hoffnungsträger vor ihr.
Ja, aber bisher galt ja eigentlich immer die Devise, der Parteivorsitzende oder die Parteivorsitzende haben das Erstzugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur. Das wäre dann ja nicht mehr so.
Ja, das ist natürlich jetzt auch nur eine Spekulation anzunehmen, dass sie dafür in Frage kommt. Und das rührt daher, dass schon viele in der Partei ihr zubilligen, dass sie eine wichtige Rolle einnehmen kann und dass sie sozusagen Gewinnerpferd sein kann, auf das man setzen kann, um bei diesem Bild zu bleiben. Natürlich spielt Olaf Scholz eine wichtige Rolle, der ja auch als Finanzminister Ambitionen hat. Und
ja, das wollte ich gerade fragen. Meinen Sie, das Alpha-Tier Olaf Scholz verzichtet da wirklich zugunsten von Franziska Giffey?
Nein, überhaupt nicht. Das wäre natürlich jetzt viel zu früh, das jetzt schon irgendwie festzuzurren. Aber es sollte nur den Möglichkeitsraum beschreiben, der sich damit auftut, auch mit verteilten Rollen zu spielen in der SPD. Denn auch die aktuelle Diskussion in der SPD und auf das Setzen auf die Doppelspitze ist ja auch schon eine Reaktion darauf, dass man mit einzelnen Hoffnungsträgern nicht sehr weit gekommen ist. Und es verbindet sich damit ja eigentlich die Hoffnung, dass man dann die Last und auch die Freude auf mehrere Schultern verteilen kann, dass unterschiedliche Akteure unterschiedliche Dinge beitragen. Und da hat man jetzt mit Franziska Giffey potenziell jemanden, der auch noch in diese Diskussion dann irgendwann mit einsteigen kann. Und zumindest wäre das die Kalkulation der SPD, sich von dieser Verteilung auf mehrere Personen dann wiederum einen Schub zu versprechen, den man nicht hatte, indem man Martin Schulz oder Andrea Nahles zu Parteivorsitzenden machte und bei denen auch alle Erwartungen abgeladen hat.
Aber im Moment ist ja das Problem so, da gibt es die zwei Promi-Männer, Olaf Scholz und Norbert Walter-Borjans, und die kandidieren zusammen mit eher unbekannten Frauen. Und da stellt sich ja dann schon die Frage, ist das eine gleiche Verteilung auf verschiedene Schultern? Das klingt ja zunächst mal nicht besonders progressiv.
Das ist richtig, und man darf auch, glaube ich, bei der Personalie Giffey nicht vergessen, dass sie auch jetzt als Ministerin strahlt und auch für viele als Hoffnungsträgerin innerhalb der SPD gilt, aber gleichzeitig nicht wirklich über Hausmacht in dieser Partei verfügt. Denn sie ist ja in der Bundespolitik eine Quereinsteigerin. Sie hat keine großen Truppen, die hinter ihr stehen. Und das spielt ja jetzt in der aktuellen Debatte um den Parteivorsitz doch durchaus eine wichtige Rolle. Denn man darf nicht vergessen, dass das Duo Esken und Norbert Walter-Borjans ja auch vom größten Landesverband der SPD unterstützt worden ist und mutmaßlich das mitverantwortlich dafür ist, dass die beiden jetzt Olaf Scholz und Clara Geiwitz herausfordern und niemand anders, weil die NRWler etwa ein Viertel der Mitgliedschaft stellen. Und das fehlt Franziska Giffey eigentlich völlig. Sie kommt aus Berlin, das ist ein kleiner Landesverband, was die Köpfe angeht, und auch ihr sonstiger bundespolitischer Einfluss stützt sich eher darauf, dass ihr was zugemessen wird, aber nicht, dass sie eine reale Machtposition innerhalb der Partei hat.
Heißt das, dass ihr jetzt diese Ausrede sozusagen, dass sie nicht kandidieren konnte, weil sie dieses Prüfverfahren zu ihrer Dissertation am Hals hatte, dass sie diese Ausrede sozusagen auch zu Pass kommt, weil sie eigentlich wusste, sie hat keine Chance?
Also als Ausrede würde ich es nicht beschreiben, denn sie war sich durchaus der Risiken bewusst. Denn wir nehmen mal an, das Verfahren jetzt in Berlin wäre anders ausgegangen und sie hätte ihre Kandidatur erklärt und sie wäre jetzt just am vergangenen Samstag noch als eine der potenziellen Parteivorsitzenden da gekürt worden. Man möge sich ja gar nicht aus ihrer Rolle heraus vorstellen, was das für ein Sturm der Entrüstung jetzt auslösen würde und hätte sie möglicherweise dann dazu bewogen, jetzt wieder ihren Rückzug zu erklären. Also insofern, diese kontrafaktischen Spielchen sind ein bisschen beschränkt, daraus jetzt was zu machen, was länger als eine Woche oder zwei Wochen trägt.
Wenn wir uns der Frage mal etwas größer widmen, über die SPD hinaus, dann stelle ich mir die Frage, warum ist es eigentlich so schwer geworden, die großen Volksparteien zu führen? Denn die CDU hat ja gerade ein ganz ähnliches Führungsproblem.
Ja, es liegt zum Teil daran, dass sie nicht mehr wirklich groß sind. Und,
von den Mitgliederzahlen ja eigentlich schon noch.
Ja, in der Tat, sie sind deutlich größer als die kleineren, was die Zahlen angeht, aber man darf nicht vergessen, dass die beiden Volksparteien von einem ähnlichen Trend betroffen sind, nämlich dass sie mittelfristig aussterben, um das so hart zu formulieren, wenn sie nicht Nachwuchs organisieren, und der ist trotz der kleinteiligeren Eintritte nicht wirklich zu erwarten. Davon sind sowohl die Union als die SPD betroffen. Und dieser Schrumpfungsprozess setzt die ganze Identität dieser Parteien unter Druck. Und Akteure, deren Identität gefährdet ist, die können unterschiedliche Reaktionen darauf zeigen. Selbstvergewisserung, Aggressivität nach außen, weil man sich über sich selber nicht sicher ist. Und genau diese Phänomene sehen wir eigentlich sowohl bei der Union als auch bei der SPD, die zunehmend auch beginnen, genau diesen Markenkern wieder zu suchen, für den sie stehen und über den sie eigentlich selber unsicher geworden sind.
Aber ist es dann nicht umso fataler, dass diese Parteien sich so lange eine offene Führungsfrage leisten? Gerade die SPD, bräuchte die nicht längst eine starke Führungsperson?
Ja, in der Tat, aber es liegt natürlich auch an den strukturellen Umständen, die wir haben, nämlich dass Angela Merkel, dadurch, dass sie ihren Verzicht erklärt hat, bei der nächsten Wahl nochmal anzutreten, das Feld weit geöffnet hat und dass es diesmal auch in besonderer Weise um etwas geht, denn es ist ja erstmalig die Situation so, dass da kein Platzhirsch wieder antritt. Das sind völlig andere Bedingungen, als wir das auch bei vergangenen Kanzlerwechseln erlebt haben, denn sowohl im Jahr 98 ist Helmut Kohl nochmal zur Bundestagswahl angetreten und hat dann verloren gegen Gerhard Schröder. Und auch Gerhard Schröder hat sich wieder zur Wahl gestellt und hat keinen freiwilligen Verzicht erklärt, wenn man nur mal die beiden letzten Amtsvorgänger vor Angela Merkel in den Blick nimmt. Und das ist eine völlig andere Ausgangslage. Das heißt, bei allen Spekulationen in der aktuellen tagespolitischen Auseinandersetzung ist allen klar, dass die Gemengelage dann bei der nächsten Bundestagswahl völlig anders und völlig neu sein kann und das niemand voraussehen kann. Und das macht aus dieser Personalfrage natürlich auch eine viel größere Frage als eine, vor der man stünde, wenn Angela Merkel nochmal kandidieren würde.
Sagt der Politikwissenschaftler Martin Florak. Dankeschön.
Sehr gerne.
Wir haben das Gespräch am Abend aufgezeichnet. Die Bundesregierung wird ihre Klimaziele für 2020 nicht erreichen. Das sagt sie selbst und nimmt das relativ gelassen. Das wiederum hat Greenpeace aufgeregt und einige Biobauernfamilien aus Norddeutschland. Sie befürchten unter anderem, dass ihr Land, im wahrsten Sinne des Wortes, untergehen wird. Also wollten sie die Bundesregierung verklagen. Doch damit sind sie heute vor dem Berliner Verwaltungsgericht gescheitert. Dieter Nürnberger.
Die Kläger, die Umweltschutzorganisation Greenpeace und drei Ökobauernfamilien wollten erreichen, dass der deutsche CO2-Ausstoß bis 2020 um 40% gegenüber 1990 gesenkt wird. Diese Vorgabe war einst das Ziel der Bundesregierung. Es wurde in einem Kabinettsbeschluss 2014 verankert. Allerdings steht schon seit längerem fest, dass diese Reduktionsvorgabe nicht erreicht werden wird, wohl erst in gut 3 Jahren. Doch hat der einstige Kabinettsbeschluss eine ähnlich bindende Wirkung wie ein Gesetz? Nein, sagte heute das Berliner Verwaltungsgericht. Eine Pflicht der Regierung zum geforderten Handeln könne daraus nicht abgeleitet werden. Gerichtssprecher Stefan Großkurt.
Hintergrund ist, dass das Gericht keine der von den Klägern ins Feld geführte Anspruchsgrundlage als einschlägig angesehen hat. Das fängt an bei dem Kabinettsbeschluss der Bundesregierung. Dieses stellt keinen rechtlich verbindlichen Akt der Außenwirkung dar. Außerdem hat die Bundesregierung inzwischen diesen Klimaschutzplan aufgehoben durch ihre letzte Entscheidung.
Hinzu komme, dass die Klage unzulässig sei, da es den Klägern an einer entsprechenden Befugnis, etwa dem Verbandsklagerecht, fehle. Greenpeace argumentierte, dass die Regierung bei der Reduktion von Kohlendioxid Maßnahmen unterlassen habe, die für ein Mindestmaß an Klimaschutz geboten seien. Dieser Auffassung widersprach das Gericht. Das derzeit erreichte Reduktionsniveau von rund 33% weniger CO2-Ausstoß als 1990 rechtfertige den Vorwurf nicht. Dass das Ziel nun mit dem jüngsten Kabinettsbeschluss für ein Klimaschutzgesetz auf 2023 hinausgeschoben wurde, sei zulässig. Die Anwälte des beklagten Bundesumweltministeriums erläuterten, dass die Forderung der Kläger ein Eingriff in das Prinzip der Gewaltenteilung sei. Das Gericht betont in diesem Zusammenhang die Handlungsspielräume der Exekutive, die respektiert werden müssten. Die Gerichtsentscheidung lässt eine Überprüfung durch das Oberverwaltungsgericht ausdrücklich zu. Die Anwältin der Umweltschutzorganisation, Roda Verheyen, sieht die Tatsache, dass sich das Gericht heute mit konkreten Minderungszielen auseinandergesetzt hat, als Erfolg an. Dies eröffne weitere Spielräume.
Dieses Gericht hat akzeptiert, dass es ein Treibhausgasbudget gibt. Und deswegen gibt es auch einen wirksamen Grundrechts- und Klimaschutz, der irgendwo anfängt. Und dieses irgendwo anfangen, das müssen wir weiter definieren. Auf keinen Fall ist das heute eine Absage an Klimaklagen oder gar die Frage, ist der Klimaschutz Menschenrecht?
In einer ersten Reaktion erklärte das Bundesumweltministerium, dass das Urteil kein Rückschlag für den Klimaschutz bedeute. Für Greenpeace war es auf jeden Fall ein öffentlichkeitswirksamer Prozess. Innerhalb und außerhalb des Gerichts erfuhr die Umweltschutzorganisation große Solidarität durch Landwirte und Klimaschutzaktivisten. In Deutschland liegen inzwischen weitere Klimaklagen vor, eine auch beim Bundesverfassungsgericht, über deren Annahme die Karlsruher Richter allerdings noch entscheiden müssen.
Aus unserem Landesstudio Berlin berichtete Dieter Nürnberger. Im Dezember sollte der Weltklimagipfel in Chile stattfinden. Wegen der Proteste dort hat die Regierung den Gipfel aber abgesagt. Nun hat sich Spanien angeboten. Oliver Neuroth.
Spaniens Ministerpräsident Sanchez sagte, er verstehe, unter welchem Druck die Organisatoren der Klimakonferenz jetzt stünden. Nach Sanchez' Worten ist ein normaler Ablauf des Gipfels von großer Bedeutung. Daher habe er angeboten, die Konferenz in Madrid auszutragen. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass sich die zuständigen UN-Gremien für Madrid als Austragungsort entscheiden, denn die chilenische Regierung behält die Präsidentschaft des Gipfels, sie hat ihn schließlich monatelang vorbereitet. Und in Spanien gäbe es keine Sprachbarrieren, man spricht Spanisch, wie in Chile auch. Die Klimachefin der Vereinten Nationen, Espinosa, begrüßte den Vorstoß der spanischen Regierung. Entscheide man sich für Madrid, könne die Konferenz wie geplant vom 2. bis zum 13. Dezember stattfinden. Auch das Bundesumweltministerium reagierte erleichtert auf das Angebot aus Spanien. In Bonn wäre der Gipfel so kurzfristig logistisch nicht möglich gewesen, sagte ein Sprecher. Nachdem Chile gestern die Konferenz wegen der anhaltenden Proteste im Land abgesagt hatte, war Bonn als möglicher Ersatz im Gespräch gewesen, weil dort das UN-Klimasekretariat seinen Sitz hat.
Und spanische Regierungskreise melden jetzt laut Nachrichtenagentur Reuters, dass Spanien den Zuschlag wohl bekommen wird. Oliver Neuroth berichtete aus Madrid. Es ist 23.30 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk. Nach massiven Protesten hat der irakische Präsident Baham Saleh den Rücktritt seines Premierministers angekündigt. Thilo Frank.
Er sagte, dass der Premierminister des Iraks, Adel Abdul Mahdi, bereit sei, sein Amt niederzulegen, wenn die Parteien sich auf einen Nachfolger einigen könnten. In den vergangenen Tagen sind im ganzen Land Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen und haben gegen die Regierung, Korruption und Misswirtschaft protestiert. Die Demonstrationen wurden teils blutig niedergeschlagen, es starben bereits mehr als 250 Menschen, Tausende wurden verletzt. Der Entwurf eines neuen Wahlrechts solle kommende Woche im Parlament beraten werden, so der Präsident in seiner Fernsehansprache. Der Premierminister hatte in den vergangenen Tagen auch zunehmend den politischen Rückhalt verloren, nachdem die beiden stärksten Fraktionen im irakischen Parlament sich von ihm abgewandt haben.
In einer Wohnung in Bergisch Gladbach hat die Polizei Datenträger mit tausenden Bildern gefunden, die sexuellen Missbrauch an Kindern zeigen. Die Täter sollen die Taten an ihren eigenen Kindern begangen haben. Vier Männer wurden festgenommen. Oliver Köhler.
Bei der Durchsuchung in den Wohnungen der Tatverdächtigen hat die Polizei insgesamt 20 Festplatten, Handys und USB-Sticks sichergestellt. Auf den Datenträgern sollen tausende Videos und Fotos gespeichert sein, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen. Die Kölner Polizei hat eine Ermittlungsgruppe mit mehr als 20 Beamten gegründet, die jetzt die Daten auswerten soll. Die Beamten suchen nach weiteren mutmaßlichen Tätern des sexuellen Missbrauchs. Bei den bisher bekannten 6 Opfern soll es sich jeweils um Kinder der Tatverdächtigen handeln. Laut Polizei haben die Mütter der Kinder den Missbrauch nicht bemerkt. Ob sich die Tatverdächtigen in einer Organisation zusammengeschlossen hatten, die bundesweit oder sogar weltweit Videos von Kindesmissbrauch verbreitet hat, ist zurzeit noch unklar.
Bei einem Großbrand in einem Zug sind in Pakistan 74 Menschen getötet worden. Silke Dietrich.
Ein Gaskocher, den Passagiere mitgebracht hatten, sei explodiert, sagt der Eisenbahnminister von Pakistan. Eigentlich ist es im Land verboten, Gaskocher mit an Bord zu nehmen. Die Reisenden wollten ihr Frühstück im Zug selbst zubereiten. Dann hätten mindestens 3 Waggons Feuer gefangen und Passagiere seien in Panik vom fahrenden Zug gesprungen. Auf Bildern in lokalen Medien ist zu sehen, wie die Waggons lichterloh brennen. Die meisten Opfer seien verbrannt, aber einige sind auch beim Absprung aus dem Zug gestorben. Mehr als 200 Passagiere hätten in den drei Waggons gesessen, sagte ein Vertreter der Eisenbahn. Erst Anfang Juli waren bei einem schweren Zugunglück im Osten von Pakistan mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen, als ein Reisezug auf einen Güterwaggon geprallt war.
Vergangene Nacht ist in Japan ein Erbe der Menschheit in Flammen aufgegangen. Die Burg Shuri auf der südlichen Insel Okinawa. Sie gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Udo Schmidt berichtet.
Meterhohe Flammen schlagen aus der historischen Burg Shuri. Entsprechende Bilder sind im Fernsehsender NHK zu sehen. Die Burg, seit dem Jahr 2000 UNESCO-Weltkulturerbe, soll in großen Teilen zerstört sein. Der Hauptpalast Seiden und der Nordpalast Hokkuden sind nach Angaben von Polizei und Feuerwehr in der Präfektur Okinawa vollkommen niedergebrannt. Die Ursache des Brandes, der am frühen Morgen japanischer Zeit ausbrach, ist noch unklar. Die Burg Shuri ist das zentrale Symbol der Herrschaft des Ryukyu-Königreichs, das 1879 unterging. Die Burg war zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 schon einmal zerstört worden und wurde 1992 wieder aufgebaut.
Die Freisprüche für die Chefs der Deutschen Bank sind rechtskräftig. Klaus Hempel.
Die Vorinstanz, das Landgericht München I, habe sorgfältig gearbeitet, so der BGH. Dessen Urteil enthalte keine Rechtsfehler oder falsche Begründungen. Damit sind die Freisprüche der früheren Deutsche Bank-Chefs Rolf Breuer, Josef Ackermann und Jürgen Fitschen rechtskräftig. Mit der Entscheidung des BGH geht ein Rechtsstreit zu Ende, der vor fast 20 Jahren begonnen hatte. 2002 hatte der damalige Deutsche Bankchef Rolf Breuer in einem Fernsehinterview die Kreditwürdigkeit des Medienunternehmers Leo Kirch in Frage gestellt. Wenig später ging der Kirch-Konzern pleite. Die Erben forderten Schadenersatz und verklagten die Deutsche Bank. Die Staatsanwaltschaft warf den Topmanagern vor, in diesem Prozess gelogen zu haben und klagte sie an. Doch das Landgericht München I urteilte, dass es für einen Prozessbetrug keine Beweise gebe. Dies hat der BGH nun abgesegnet.
Und damit sind wir schon bei den Börsenberichten. Der Dow Jones verlor heute 0,5% auf 27.046 Punkte. Und wie der Tag an der deutschen Börse war, berichtet Dorothee Holz.
Heute war eigentlich Brexit-Tag. Boris Johnson wollte raus aus der EU, komme was wolle. Es kam anders. Das Brexit-Drama geht weiter an den Börsen, sorgt es im Moment aber nicht für Schrecken. Der Handelsstreit ist auch eine unendliche Geschichte. China hat Zweifel daran, ob mit Donald Trump überhaupt eine langfristige Einigung möglich sei. Man sei besorgt wegen seiner impulsiven Art. Da wird wohl niemand widersprechen. Die Sorge vor einem weiter schwelenden Handelsstreit hat den DAX am letzten Handelstag im Oktober belastet. Es ging um 0,3% runter auf 12.867 Punkte. Die Monatsbilanz kann sich aber sehen lassen. Der DAX hat sich fast 5% drauf geschafft. E.ON und Bayer waren DAX-Favoriten. Beide haben von Kaufempfehlungen profitiert. Dabei hat Bayer gerade gestern bekannt gegeben, dass sich die Glyphosat-Klagen in den USA auf inzwischen 42.000 erhöht haben. Glyphosat wird mit Krebs in Verbindung gebracht. Doch Bayer hat einen Mediator angeheuert, der einen Vergleich durch die Zahl der Klagen nicht bedroht sieht. Außerdem hat der Konzern einen anderen Rechtsstreit im Zusammenhang mit dem Gerinnungshemmer Xarelto beigelegt. Bayer-Aktien 3,5% höher. Nicht nur miteinander reden, sondern tatsächlich fusionieren. Die geplante Ehe von Fiat Chrysler und PSA hat die Gemüter auch wieder bewegt. Die Reaktionen fielen aber sehr unterschiedlich aus. Fiat Chrysler-Aktien zogen in Frankfurt um 8% an, obwohl der Konzern im dritten Quartal Verluste schrieb. PSA-Aktien stürzten um über 14% ab.
Aus der Frankfurter Börse berichtete Dorothee Holz und sie hat ja schon die Fusion der Autokonzerne Fiat Chrysler und Peugeot Citroën erwähnt. Vor allem für Fiat ist diese Fusion überlebenswichtig. Der Konzern hatte bisher überhaupt kein Know-how für Elektrofahrzeuge. Für Opel aber könnte es gefährlich werden. Warum, erklärt Mischa Erhardt.
Laut PSA und Fiat Chrysler sind im Zuge der Fusion keine Werksschließungen geplant. Die jährlichen Einsparungen von 3,7 Milliarden Euro sollen zustande kommen durch verbesserte Investitionen, etwa in gemeinsame Fahrzeugplattformen und Produktionsprozesse. Allerdings meint Autoexperte Stefan Bratzel von der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach,
das ganze Thema lebt von Synergien. Man wird sich überlegen, wie viele Plattformen man braucht. Und Opel muss dafür sorgen, dass sie viele Kompetenzen im PSA-Konzern bekommt, um auch Entwicklungen voranzutreiben und Beschäftigungen hochzuhalten.
Die Unsicherheit für Opel-Beschäftigte steigt damit aber wieder. Die haben in den vergangenen 2 Jahren nach der Übernahme von Opel durch PSA bereits eine Leidensstrecke hinter sich. Denn dank einer harten Sanierung schreibt Opel zum ersten Mal seit 2 Jahrzehnten zwar wieder schwarze Zahlen. Dafür haben mehr als 6.000 Beschäftigte in deutschen Werken Verträge zur Altersteilzeit oder Vorruhestand geschlossen oder haben mit Abfindungen das Unternehmen verlassen. Diese Sanierung aber wiederum könnte nun ein entscheidender Vorteil für Opel sein, meint Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Ja, im Grunde ist Opel soweit saniert, dass sie ja vernünftige Zahlen erwirtschaften, dass sie gesund geschrumpft sind sozusagen. Und es besteht eigentlich überhaupt kein vernünftiger Grund, warum man Opel jetzt seitens Peugeot weiter unter Druck setzen sollte. Wofür sollte das gut sein? Man will ja, dass Opel im Prinzip erfolgreich ist und gute Zahlen abliefert. Und das widerspricht der These, dass Opel jetzt irgendwie zusätzlich unter Druck gesetzt wird.
Der Betriebsrat von Opel hat sich noch nicht geäußert. Hinter vorgehaltener Hand aber äußern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ängste. Sie befürchten eben, dass weitere Arbeitsplätze verloren gehen werden.
Dass diese Nachricht natürlich zunächst einmal Ängste und Sorgen auslöst, das liegt auf der Hand. Das kommt ja zusammen mit den Nachrichten über die konjunkturelle Entwicklung und die Transformationsprozesse in der Automobilindustrie.
Sagt Jörg Köhlinger, Bezirksleiter des IG Metallbezirks Mitte, in dem die wichtigsten Opel-Standorte Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach liegen. Umso mehr Bedeutung käme dem Tarifvertrag zu, der im Zuge der Übernahme geschlossen wurde. Denn der schließt bis Juli 2023 betriebsbedingte Kündigungen bei Opel aus.
Darüber hinaus geht es darum, weiter um Investitionen zu ringen, um den Bestand der jeweiligen Standorte und das Niveau der Beschäftigung zu sichern.
Doch fest steht, dass in Zukunft die Bedeutung herkömmlicher Verbrennungsmotoren abnehmen wird, entsprechend weniger Motorenwerke werden gebraucht. Auch sehen die aktuell noch laufenden Sanierungspläne für Opel vor, dass etwa im Entwicklungszentrum in Rüsselsheim 2000 der 6400 Stellen wegfallen sollen.
Ich glaube, Opel hat das Risiko, dass man den schwarzen Peter bei der Fusion zieht. Man hat viel zu viele Motorenwerke, man hat zu hohe Kapazitäten für Fahrzeugproduktionen und man hat 3 Entwicklungszentren, eins in Turin, eins in Paris und eins in Rüsselsheim. Das heißt, da müssen Einschnitte kommen, da werden Einschnitte kommen und das Risiko, dass die bei Opel kommen, würde ich eher als hoch bzw. sehr hoch einschätzen.
Sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Bis Details zu dem geplanten Zusammenschluss kommen, wird wohl die Unsicherheit bei Opel und seinen Beschäftigten bleiben.
Großfusion in der Autobranche. Micha Erhardt erläuterte die möglichen Folgen für Opel. Und wie ist die Nachricht in Frankreich, der Heimat von Peugeot Citroën, aufgenommen worden? Martin Bohne zeigt es uns.
Das Wohl der heimischen Autoindustrie, das gehört in Frankreich zur Staatsräson. Und so kann man davon ausgehen, dass die Regierung von den Fusionsplänen nicht überrascht wurde. Zumal der französische Staat über eine Förderbank 12% der Anteile bei PSA hält. Die offiziellen Reaktionen sind denn auch sehr wohlwollend. Die für Umwelt und Verkehr zuständige Ministerin Elisabeth Born verwies am Morgen auf die Vorteile des Zusammengehens von PSA mit Fiat Chrysler. Das Ziel ist ja die Bildung einer sehr großen Herstellergruppe. Und das ist eine Antwort auf die großen Herausforderungen, der sich die Autoindustrie gegenüber sieht. Um die sauberen Autos von morgen zu bauen, sind immense Investitionen notwendig. Und die Fusion wird alle notwendigen Mittel dafür schaffen. Und natürlich geht es Elisabeth Born auch darum, dass die Standorte und die Arbeitsplätze in Frankreich erhalten werden. PSA mit den Marken Peugeot und Citroën hat in Frankreich rund 50.000 Beschäftigte und mehr als ein Dutzend Standorte. Die Gewerkschaften sehen den Schulterschluss mit Fiat Chrysler auch eher positiv. Patrick Michel von Force Ouvrière freut sich, dass PSA damit Zugang zum amerikanischen Markt bekommt. Und vor allem, dass der neue Branchengigant dann auch in der Lage sein werde, den Chinesen bei den E-Autos Paroli zu bieten. Wichtig ist dem Gewerkschafter, dass PSA-Chef Carlos Tavares in der neuen Struktur das Sagen hat. Der habe es geschafft, PSA durch ein straffes Effizienzprogramm aus der Krise zu führen und wieder rentabel zu machen. Und Patrick Michel fürchtet auch keine negativen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze. Auch nicht bei der deutschen PSA-Tochter Opel. Bei der Übernahme von Opel und Vauxhall im Jahre 2017 hat Tavares bewiesen, dass von einer Fusion beide Seiten profitieren können. Alle Marken konnten seitdem ihre Verkaufszahlen steigern und das wirkte sich am Ende auch vorteilhaft für die Beschäftigung in Europa und Frankreich aus.
Martin Bohner aus Paris. Wenn Sie jemals nicht zu einer Wahl gegangen sein sollten, weil Sie dachten, meine einzelne Stimme zählt ja eh nicht, dann sollten Sie sich den nächsten Bericht genau anhören. Denn die FDP in Thüringen muss fürchten, dass sie vielleicht doch nicht in den Landtag einziehen wird. Der Grund: laut vorläufigem amtlichen Endergebnis waren es 5 Stimmen, die die FDP in den Landtag brachten. Aber weil sich bei Wahlen immer ein paar Zählfehler einschleichen, muss die FDP jetzt zittern. Wolfgang Hintschel.
4 Stimmen gehen der FDP zum Beispiel im Wahlkreis Weimar II verloren. Eine Stimme muss im Kreis Nordhausen nachträglich abgezogen werden, womit der Stimmenpuffer der FDP für den Einzug in den Landtag aufgebraucht wäre. Aber gleichzeitig meldete heute der Saale-Holzland-Kreis, dass dort der FDP 10 Stimmen mehr zugerechnet werden müssen. In der Gemeinde Kursdorf wurden diese Stimmen bei der Schnellmeldung per Telefon versehentlich nicht der FDP zugeordnet. FDP-Chef Thomas Kemmerich.
Alles ist ein Nervenspiel, ne? Die Wahlnacht hat diesmal eine Woche.
Der Einzug der FDP in den Landtag ist für die Regierungsbildung von Bedeutung. Ohne FDP würde sich die Sitzverteilung ändern. Möglicherweise würde Rot-Rot-Grün dann knapp an die absolute Mehrheit im Parlament herankommen. Nach jetzigem Stand fehlen Rot-Rot-Grün noch 4 Sitze für die Mehrheit. Das amtliche Ergebnis für die Wahl will der Landeswahlausschuss am 7. November vorlegen. Dieser Akt ist diesmal nicht nur wegen des knappen Wahlergebnisses von Brisanz, denn es gibt auch Vorwürfe einer möglichen Wahlfälschung. Dem Generalsekretär der Thüringer FDP, Robert Martin Montag, wird vorgeworfen, auf FDP-nahe Wahlhelfer Einfluss genommen zu haben, damit diese strittige Stimmen für die FDP werteten. FDP-Chef Kemmerich spricht von einer politischen Intrige und weist die Vorwürfe zurück.
Uns sind die Wahlhelfer nicht bekannt. Es gibt auch keinerlei Korrespondenz zwischen Wahlhelfern und mir oder meinem Generalsekretär oder einem Funktionsträger der Partei. Und ich bin mir sicher, dass die Staatsanwaltschaft souverän über diesen Antrag entscheiden wird.
Bei der Staatsanwaltschaft Erfurt ging eine Strafanzeige ein gegen ein führendes Mitglied der FDP, so Behördensprecher Hannes Grünseisen.
Wir haben jetzt bei der Staatsanwaltschaft Erfurt einen Prüfvorgang eingeleitet und werden bewerten, ob sich aus der Strafanzeige ein Anfangsverdacht für strafrechtlich relevantes Verhalten ergibt.
Zudem müsste im Fall eines Betrugsverdachtes offiziell Einspruch gegen das Wahlergebnis erhoben werden. Der Landeswahlausschuss müsste die Einsprüche bewerten. Was dauern würde, befürchtet CDU-Generalsekretär Raimund Walk.
Weil ein Wahlprüfungsverfahren, was ja die Thüringer Verfassung so auch vorsieht, wird sie ja in Streitfällen sozusagen zwangsläufig bis ins nächste Jahr hineinziehen.
Unabhängig davon würde ein solcher Betrugsverdacht erheblichen Schaden verursachen, warnt linke Parteichefin Susanne Hennig-Welsow.
Der Vorwurf an sich ist schon nicht unbedingt demokratiefördernd. Ich finde das schon mehr als skandalös, wenn das so sein sollte.
Aus Erfurt berichtete Wolfgang Hentschel. Die große Flüchtlingskrise 2015. Italien und Griechenland sind überfordert. Die EU beschließt, dass alle Mitgliedstaaten Flüchtlinge aufnehmen müssen. Polen, Ungarn und Tschechien aber weigern sich. War das rechtens? Die EU-Kommission klagte und heute hat zumindest die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofs der Kommission Recht gegeben. Paul Vorreiter mit den Einzelheiten.
Es ist eine der größten Sackgassen in der europäischen Migrationspolitik. Im Jahr 2015 hatte sich eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten in 2 Entscheidungen darauf geeinigt, bis zu 160.000 syrische und andere Flüchtlinge aus Griechenland und Italien umzuverteilen. Sich daran zu beteiligen, das verweigern Ungarn, Tschechien und Polen bis heute. Deswegen hatte die EU-Kommission bereits im Dezember 2017 gegen die Länder geklagt. Polens ehemalige liberal-konservative Regierung unter der damaligen Premierministerin Kopacz hatte der Flüchtlingsverteilung zwar noch zugestimmt, doch die Nachfolgeregierung der nationalkonservativen Peace-Partei sah sich daran nicht mehr gebunden. Polens neuer Ministerpräsident Morawiecki hatte argumentiert, sein Land zeige sich schon solidarisch, zum Beispiel mit Aufbauhilfe in Syrien und im Libanon, und er betonte:
Wir sagen unseren europäischen Partnern, als souveränes Land haben wir das Recht, über unsere Migrationspolitik zu entscheiden, wen wir aufnehmen und wen nicht.
Die Frage, die heute von einer Gutachterin in Luxemburg zu klären war: Haben Polen, Ungarn und Tschechien gegen EU-Recht verstoßen, indem sie sich den Beschlüssen komplett verweigert haben? Die Gutachterin findet ja. Sie argumentiert, die drei Mitgliedstaaten dürfen eine rechtsgültige Maßnahme, mit der sie nicht einverstanden sind, nicht ablehnen, indem sie sich auf den Schutz der inneren Sicherheit und der öffentlichen Ordnung berufen. Auch widerspricht sie dem Vorwurf, der vorgesehene Mechanismus sei ineffizient. Es sei lösbar gewesen, trotz der Überprüfung zahlreicher Personen in kurzer Zeit die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Außerdem dürfe jeder EU-Mitgliedstaat erwarten, dass andere Mitgliedsländer ihren Pflichten nachkommen. Solidarität bedeutet zwangsläufig, Lasten zu teilen. Dass die Einschätzung der Gutachterin bei den betroffenen Regierungen Eindruck hinterlässt, darf vor allem bei Polen und Ungarn bezweifelt werden. Beide Regierungen, die von Ministerpräsident Orbán und seiner Fidesz-Partei, als auch die polnische PiS, haben die Antimigrationspolitik zur Kern-DNA ihrer Politik gemacht. In Polen dürfte sich die nationalkonservative Partei seit der Parlamentswahl in diesem Monat ohnehin in ihrem Kurs bestätigt fühlen, da sie ihre absolute Mehrheit noch ausbauen konnte. Bewegung in die festgefahrene EU-Migrationspolitik zu bringen, wird auch eine Aufgabe für die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen sein. Sie hatte in ihrer Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament in Straßburg einen Neustart versprochen.
I will propose a new pact on migration and asylum. Including the relaunch of the Dublin Reform.
Einen neuen Asyl- und Migrationspakt und einen neuen Anlauf bei der Dublin-Reform, das hatte von der Leyen in Aussicht gestellt. In ihren politischen Leitlinien heißt es zudem, dass Mitgliedstaaten, die durch ihre geografische Lage dem größten Druck ausgesetzt seien, genügend Unterstützung geboten werden müsse. Ein Urteil gegen Polen, Tschechien und Ungarn im Streit um die Verteilung der bis zu 160.000 Flüchtlinge wird erst in einigen Monaten erwartet. Was in Luxemburg zur Entscheidung steht, betrifft dabei nur einen Bruchteil derjenigen Menschen, die im Jahr 2015 nach Europa gekommen sind. In dem Jahr hatten in der EU gut 1,2 Millionen Menschen einen Asylantrag gestellt.
Aus unserem Studio Brüssel berichtete Paul Vorreiter. Das war ein heikler Besuch des NATO-Generalsekretärs, denn Jens Stoltenberg hat die Ukraine besucht. Das empfindet Russland als Provokation. Erst recht, weil Stoltenberg klargemacht hat, die Ukraine kann der NATO beitreten, wenn sie das will. Florian Kellermann berichtet.
Der Weg zur NATO-Mitgliedschaft sei nicht einfach, sagte Jens Stoltenberg im ukrainischen Parlament. Aber
as a sovereign nation, Ukraine has the right.
Als souveräner Staat hat die Ukraine das Recht, ihre eigene Sicherheitspolitik zu gestalten. Die Tür der NATO bleibt offen. Am Ende entscheiden die NATO-Mitgliedsländer und die Länder, die beitreten wollen. Kein außenstehender Staat verfügt über ein Vetorecht.
Outside country has the right to veto.
Mit dem außenstehenden Staat war Russland gemeint, das einen NATO-Beitritt der Ukraine ablehnt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte in Kiew auch, die Allianz werde die russische Annexion der Krim nie anerkennen. Zudem kritisierten die NATO-Länder in einer gemeinsamen Erklärung, wie Russland sein Militärpotenzial auf der Halbinsel ausbaue. Mitglieder des Außenausschusses des russischen Parlaments reagierten prompt. Dies sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands, hieß es dort. Schon gestern hatten die Vertreter der NATO-Länder Odessa besucht. Als symbolische Unterstützung lagen währenddessen im dortigen Hafen 4 NATO-Militärschiffe vor Anker. Die Vertreter der Mitgliedsländer machten sich ein Bild über die angespannte Lage im Schwarzen und Asowschen Meer. Russland kontrollierte in den vergangenen Wochen wieder verstärkt Handelsschiffe, die den ukrainischen Hafen in Mariupol anlaufen. Dem Hafen entsteht dadurch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg stärkte dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ausdrücklich den Rücken. Ich begrüße es sehr, dass sich Präsident Zelensky für eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ostukraine einsetzt. Seit 5 Jahren vernichtet dieser Konflikt Leben. Über 13.000 Ukrainer sind getötet worden. Fast jede Woche werden es mehr. Über 1 Million Menschen mussten aus ihrer Heimat fliehen. Dieses Leiden muss aufhören. In dieser Woche hatten die ukrainische Armee und die von Russland unterstützten Kämpfer damit begonnen, sich an einem weiteren Frontabschnitt symmetrisch zurückzuziehen. Dafür war Zelensky in der Ukraine kritisiert worden. Er gebe Positionen auf, die mit großen Verlusten erkämpft worden seien, so seine innenpolitischen Gegner. Zelenskys Ziel ist ein Treffen im sogenannten Normandie-Format auf höchster Ebene, also mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Stoltenberg sagte der Ukraine weitere Unterstützung zu, unter anderem durch Militärberater. Präsident Zelensky sprach indes auch die Forderungen der NATO an die Adresse der Ukraine an. Wir müssen die Korruption bekämpfen und die Zivilgesellschaft stärken. Wir haben auch über den Schutz der Rechte von nationalen Minderheiten in unserem Bildungsgesetz gesprochen. Wir versichern, dass wir alle Empfehlungen der Venedig-Kommission des Europarats umsetzen werden. Bei 6 von 7 Empfehlungen ist das bereits geschehen. Vor allem Ungarn hatte das Bildungsgesetz kritisiert, weil es deutlich weniger Schulunterricht in den Sprachen der nationalen Minderheiten vorsieht. Ungarn stimmte heute einer gemeinsamen Erklärung der NATO-Länder zur Ukraine erst zu, nachdem der Minderheitenschutz ausdrücklich in die Erklärung aufgenommen worden war.
Aus Kiew berichtete Florian Kellermann und jetzt ist aus unserer Nachrichtenredaktion Daniela Tepper hier mit den Zeitungskommentaren von morgen.
Eines der beherrschenden Themen ist die gescheiterte Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Die Volksstimme aus Magdeburg schreibt: Via Gerichtsurteil sollte die Bundesregierung dazu gezwungen werden, mit verstärkten Maßnahmen doch noch die Einhaltung der Klimaziele für 2020 zu erreichen. Diese Strategie ist gescheitert. Vorerst muss man sagen, in Deutschland liegen inzwischen 5 Klimaklagen vor. Der Kampf um das Klima wird somit nicht mehr nur auf der Straße geführt. Die Klimaschützer agieren auch im Gerichtssaal als Kläger. Die Neue Osnabrücker Zeitung überlegt, um den Klägern Recht zu geben, hätte beispielsweise zweifelsfrei belegt werden müssen, dass mangelnder Einsatz für den Klimaschutz Schuld am Dürresommer 2018 hat. Das Klima ändert sich, ja, aber 1 oder 2 trockene Sommer allein sind noch kein Beleg für einen Klimawandel. Dafür müssen deutlich längere Zeiträume betrachtet werden. Die Frankfurter Rundschau kommentiert: Das Versagen der Merkel-Regierungen in den letzten 14 Jahren liegt auf der Hand. Und mit ihrem Klimapaket hat das aktuelle Kabinett ja gerade einen Fahrplan zum Verfehlen auch des 2030er-Ziels aufgestellt. Auch das juristisch wasserdicht darf man vermuten, aber vielleicht sieht die nächste Instanz das ja ganz anders. Das Berliner Gericht hat eine Berufung immerhin für zulässig erklärt. Der Berliner Tagesspiegel geht ebenfalls auf eine mögliche Berufungsklage ein. Schon damit steigt der Druck. Und um Druck geht es. Druck auf die Politik, schärfere Vorgaben zu machen. Druck auf die Wirtschaft, weniger zu imitieren. Druck auf Konsumenten, schädliches Konsumieren zu unterlassen. Der Mentalitätswandel ist, jedenfalls in Deutschland, allerorts spürbar. Man sollte ihn nutzen. Bundesfamilienministerin Giffey darf ihren Doktortitel behalten. Auch das wird kommentiert, unter anderem von der Märkischen Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder. Die gebürtige Brandenburgerin Franziska Giffey kann weiterhin die große Hoffnung der SPD bleiben. Zwar kommt das Urteil zu spät dafür, um sich etwa zusammen mit Olaf Scholz für den SPD-Vorsitz zu bewerben. Aber sollte die SPD auch die nächsten Parteichefs in Rekordzeit verschleißen, hätte sie mit Giffey eine geeignete Kandidatin in Reserve. Die Passauer Neue Presse zeigt sich denn auch gewiss, die Zeit Franziska Giffeys wird kommen. Dass sie nun mit einem blauen Auge aus der Affäre um ihren Doktortitel herausgekommen ist, umgibt sie mit der Aura des Glückskinds. Und Giffey ist klug genug, nicht in hybride Euphorie mitten im laufenden Verfahren nach dem SPD-Vorsitz zu greifen. Wenn man die Durchlaufgeschwindigkeit der letzten Parteichefs Revue passieren lässt, dann ist klar, die 41-Jährige kann warten. Die Taz nutzt die Gelegenheit für warnende Worte. Jetzt also SPD-Chefin oder Berlin regieren oder wie wäre es gleich mit Kanzlerkandidatin. Dass Jobhopping gerade Newcomern nicht hilft, zeigt die Karriere von Katharina Barley. Schon auf Martin Schulz, mit 100% zum SPD-Chef gewählt, wurden Hoffnungen projiziert, die nur enttäuscht werden konnten. Die Suche nach Wunderheilern ist nicht Lösung, sondern nur verzweifelter Ausdruck der Probleme der SPD.
Danke, Daniela Tepper. Gleich nach den Nachrichten gibt's unser Kulturmagazin Fazit. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Mein Name ist Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.